Danke.
Danke. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Könnt ihr mich gut hören? Ja, sehr schön. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist echt ein Privileg. Große Ehre, dass ihr mich eingeladen habt. Ich komme aus Velbert. Aus Velbert kommt viel Gutes, ja. Zum Beispiel Nico auch. Aber wir haben auch aus Bielefeld was Gutes in Velbert erleben dürfen. Und zwar hatten wir Heinrich und Sabine Baumann bei uns mit On the Move. Also wir haben gute Bratwurst gegrillt vor zwei Jahren war das schon wieder. Wir haben, glaube ich, ein paar tausend Bratwürste verteilt in der Fußgängerzone. Erste Folie, ich möchte euch meine Familie vorstellen. Genau. Also ich bin 47 Jahre alt, mit Angie verheiratet. Links neben uns sitzt unsere erste Tochter, die heißt Jelita, die haben wir adoptiert in Indonesien. Und dann in der Mitte der Josia, den haben wir auch adoptiert, wie man sieht. Der ist dann nur ein Jahr jünger als die Jelita, die sind jetzt 14 und 13. Und dann der Jonathan, der ist 7, ist autistisch. Das war auch der Grund, warum wir wieder zurückgekommen sind nach Deutschland, als die Diagnose kam vor 5 Jahren. Und da redet noch nicht, dürfte gern mitbeten, dass er irgendwann mal wieder redet. Er hat mal geredet als Kind, als ganz kleines Kind. Und dann der Joel, unser Nachkömmling, das ist Sonnenschein, ja, wie es so oft ist, ja, mit seinen jetzt bald 5 Jahren, bald hat er seinen Geburtstag, 5. Geburtstag. Und gestern Abend sagte er beim Einschlafen zu Mama: Mama, ich habe noch einen Wunsch. Was denn? Ich möchte ein Unterhemd. Ja, wie ein Unterhemd. Ja, also da kommt erstmal meine Haut und dann kommt ein Unterhemd mit Spider-Man und dann kommt mein T-Shirt mit Superman. Und dann bin ich richtig stark. So sind die kleinen Kinder, ja? Und so haben wir viel Spaß mit ihnen. Genau, also Patrick, ich danke dir für die gute Vorstellung. Brauche ich gar nichts mehr sagen zu mir. Das erste Mal, also ab und zu bekommt man als Prediger schon mal so eine Richtung, welche Richtung man predigen soll. Von ihm habe ich so eine Richtung bekommen, also ungefähr so 10 Unterpunkte. Aber er sagte mir dann, es hat mit seinem Beruf zu tun oder was er früher gemacht hat. Also ich weiß nicht, ob ich alle Punkte hier berücksichtigen werde. Aber ich möchte meine Predigt oder meinen Vortrag nennen für Christina. Okay? Ich möchte der Christina weihen, obwohl ich sie nicht kenne. Sie ist sicherlich meine Kollegin, weil sie selber auch Missionarin war. Und ich denke, es ist nur würdig dafür, dass sie uns vorausgegangen ist, dass sie den Siegespreis gewonnen hat, dass sie jetzt beim Herrn ist. Und ich denke, dass sie sich freut, dass wir hier diese Konferenz durchführen für Christina. Wie kam ich eigentlich zum Herrn? Also bei mir hat es auch Mission gebraucht, um Jesus zu finden. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich bin in einer ganz normalen Kirche, ja, Landeskirche, lutherisch aufgewachsen, konfirmiert, und es war alles so richtig ohne Sinn und ohne Bedeutung. Und ich kannte wohl so ein paar überzeugte Christen in meinem Umfeld, die wirkten, also für mich hatten die irgendwie alle Korthosen an mit Hosenträger. Also irgendwie waren die langweilig und verklemmt. Das war mein Eindruck. Und ich war so richtig schön durch die Kirche, durch diese liberale Theologie, auch so richtig immunisiert gegen das Evangelium. Also ich konnte es gar nicht mehr hören, ich konnte es gar nicht mehr aufnehmen. Gott musste mich erstmal in ein ganz anderes Kulturumfeld bringen, dass ich aufmerksam geworden bin. Ich bin nach dem Abitur, habe ich Rucksack geschnallt, hatte viel Geld gespart und wollte einmal um die Erde rum. Ja? Und dann bin ich in Mexiko hängen geblieben, erst durch USA, ein paar Freunde besucht, in Mexiko hängen geblieben. Und dort habe ich mir überlegt, es kann doch eigentlich gar nicht sein, dass alles nur Zufall ist. Ja? Dass am Ende alles irgendwie ins Nichts aufgeht und es muss doch irgendwie doch einen Gott geben. Und wenn es ihn gibt, wenn er so mächtig ist, dann, dass er wirklich Gott ist, dann muss er sich mir auch zeigen können. Dann kann er das. Also das war schon echt Gnade Gottes, dass Gott mir so nachgegangen ist bis nach Mexiko, bis an diesen Strand da in Mazatlán, wo ich da saß und gedacht habe, wenn es einen Gott gibt, das ist ein Wunder. Es ist sowieso für mich ein unglaubliches Wunder, dass ich Jesus kennenlernen darf. Also ich weiß ja, wie ich vorher war. Ich weiß ja, wie wie verloren meine Seele war und wie selbstsüchtig und wie überheblich und stolz ich war. Ich brauche niemanden, ich brauche keinen Gott. Ich möchte selber mein Leben führen. Und ich finde, es ist ganz hilfreich, wenn wir unser Leben auch so definieren. Es ist ein Wunder, dass wir Jesus kennenlernen dürfen. Lass uns nicht so sprachlos sein. Oh nein, warum die Welt? Warum nehmen die Jesus nicht an? Nein, wir sind sprachlos darüber, dass wir diese Gnade erleben durften. Wow. Und da an diesem Strand habe ich dann gebetet. Das war eben jetzt bin ich 47. Da war ich 21. Gebetet, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und dann habe ich junge Leute von Jugend an der Mission getroffen. Die waren da am Surfen, ja. Aber die haben nicht nur gesurft, die haben auch jede Gelegenheit natürlich genutzt, weil die waren in Jüngerschaftsschule. Jede Gelegenheit genutzt für ein Gespräch über den Glauben. Und dann kamen die zu mir und haben mir von Jesus erzählt. Und ich dachte, das kann doch wohl kein Zufall sein. Ich bete, dass Gott sich mir zeigt. Und da kommen Leute zu mir. Ich hatte nicht mit Christen gerechnet. Ich dachte, kommen vielleicht Buddhisten oder habe eine Offenbarung von Buddha. Ich war so offen. Ich wollte also Christentum war für mich alter, kalter Kaffee. Aber als die jungen Christen, die kamen aus Kalifornien, als die mir dann so mit schönem amerikanischen Slang von Grace erzählt haben, Grace und Salvation und Jesus, das klang für mich ganz anders. Da hörte ich hin und dann waren die auch noch ziemlich cool, ja, und nicht langweilig. Und so brauchte es für mich Mission, ja, kulturübergreifenden Dienst, kulturübergreifende Evangelisation, dass ich überhaupt erstmal darauf kam, dass es doch wirklich um Jesus geht. Und dann, ja, habe ich mich bekehrt, ich durfte da gleich mitmachen und Geistestaufe erlebt, Taufe, alles in einer Woche und dann nächste Woche ging es schon auf einen Missionseinsatz in die Berge. War schon ziemlich klare Ansage. Missionskonferenz. Thema Mission. Ich weiß nicht, es gibt auch so viele andere gute Konferenzen in Bielefeld. Warum kommt ihr gerade auf eine Missionskonferenz? Ich meine, Mission ist ja wirklich, wenn man es mal so ein bisschen kritisch sieht, jemanden Gericht und Rettung predigen, der es gar nicht hören will, nicht wahr? Und das ist ja immer so mit so einem Beigeschmack. Warum bist du heute Abend gekommen? Kannst du mit einem Satz deinem Nachbarn kurz sagen, warum du heute Abend hier bist? Wenn du jetzt hier gerade einen Nachbarn hast, musst du nicht, kannst du aber. Warum bist du eigentlich jetzt hier? Versuch mal, das in Worte zu fassen. Was sind deine Erwartungen für dieses ganze Wochenende? Was will Gott tun? Und warum gerade das Wort Mission? Geht's dich ein bisschen kulturell angepasster? Ja? Kontextualisierter? Können wir nicht über interreligiösen Dialog sprechen? Das ist doch das Wort, das auch die Kirchen heutzutage verwenden. An den theologischen Fakultäten in Deutschland wird Missiologie gar nicht mehr gelehrt. Das ist völlig rausgestrichen. No go. Geht nicht mehr. Ein Schimpfwort geworden. Und wie schaut es denn bei uns aus in Deutschland zurzeit? Ich glaube, ich muss euch nicht viel sagen, ihr wisst es. Ja? Gut, in Bayern hängen sie die Kreuze wieder auf, aber der Rest von Deutschland ärgert sich drüber. Aber wenn wir mal so global anschauen, wie Europa und wie Deutschland aufgestellt ist, ich habe ja selber den Drücker, können wir kurz mal sehen, übrigens das Zeichen VM, ja, ich bin bei der Fairweather Mission seit 15 Jahren, ich bin auch ein Kollege vom Horst, ja, also das nochmal so nebenbei. Da können wir sehen, dass jetzt allein in den letzten 200 plus Jahren sich alles, ja, gedreht hat, ja, der Süden hat uns überholt, ja, was früher hieß es, Mission ist vom Norden zum Süden oder vom Westen zum Osten, aber jetzt schaut's gar nicht mehr so aus, ja, von den Christen, die so im typischen westlichen Abendland gelebt haben oder auch 99%, ja, ist ein bisschen übertrieben, aber das war dominierend, ja, ich habe die Zahlen nicht gemacht, aber jetzt sind wir ziemlich weit unten bei 31%. Aber in Lateinamerika, in Afrika, in Asien, da boomt es, ja. Da ist Erweckung, da ist Leben, da ist Gebetsleben in Indonesien. Wenn die beten, da biegen sich die Balken. Und wenn die eine Konferenz machen, da füllen die Stadien die Christen im größten islamischen Land der Welt. Und bei uns sind die Kirchen teilweise leer. Ja, das ist schon interessant, wenn man sich überlegt, wie schnell dieser Wandel kam und dass wenn man die Gemeinde Jesu als eine Person sich vorstellen würde, ist diese Person definitiv nicht weiß, sondern eher bräunlich, ja, Cappuccino-Farben vielleicht. Hat auch keine, wahrscheinlich auch keine spitze Nase wie wir, ja. Sieht anders aus, sieht, wie ihr seht, vielleicht auch ein bisschen chinesisch aus. Es ist unglaublich, was gerade passiert, aber auch, wie dunkel es immer noch bei uns auf unserem Kontinent ist. Man kann wirklich sagen, dass jetzt Europa der dunkle Kontinent ist. Ich habe mal nachgeschaut, ein paar Zahlen nur so, sich die zu vergegenwärtigen. Also die Frage ist, bei dieser Umfrage, habe ich gerade vergessen, wann die war, aber es ist aus Wikipedia, ist nicht, ich glaube 2010 war die, glaubst du an Gott? Ja? Und dann ist der EU-Durchschnitt bei 51%, dass EU-Bürger an Gott glauben. Gut, Türkei gehört nicht zur EU dazu, da ist natürlich logischerweise sehr hoch, aber das dann heißt dann Allah bei ihnen. Aber jetzt sind wir hier in Deutschland unter dem Durchschnitt. Hat natürlich auch damit zu tun, dass Polen, Italien, Portugal sehr katholisch sind. Aber Czech Republic, ja, Tschechei zum Beispiel, mit 16%. Man sagt sogar, Missiologen sagen sogar, dass die östlichen Bundesländer Deutschlands gehören zu den dunkelsten Gebieten in der ganzen Welt. Im weltweiten Vergleich gibt es kein Gebiet wie die östlichen Bundesländer, wo so viele Menschen sagen, ich glaube nicht an Gott, es gibt keinen Gott. Das gibt's, also ich weiß nicht, wie es Nordkorea, die haben dann irgendwie ihren Präsidenten als Gott, aber sonst gibt es sowas nicht. Und die anderen fragen, ja, glaubst du an ein spirituelles Wesen? Das ist natürlich dann schon ein bisschen anders. Und weder noch, ja, ich glaube weder an Gott noch, ja. Aber man sieht schon, dass wir hier echt Missionsfeld geworden sind. Und das haben natürlich auch andere Länder, die früher Missionsfeld waren, die jetzt starke Christen haben. Ja, in Nigeria gibt es doppelt so viel Protestanten wie in ganz Deutschland. Und ja, die haben gemerkt, wir müssen Missionare zurückschicken. Und dann spricht man jetzt von der Reverse Mission. Ja, die Mission kommt wieder zurück von den Feldern. Und wir haben viele, viele Missionare in unserem Land, die hier Deutschland mit uns zusammen erreichen wollen. Eine ganz interessante Frage, die gestellt wurde, ja, diesmal in USA, aber kann dann so ein bisschen was zeigen vom weltweiten Leib Jesu. Hast du, und zwar wurden Gemeinde, also Churchgoers, ja, Gottesdienstbesucher, die wurden gefragt, kennst du den Missionsauftrag? Hast du davon schon mal was gehört? Und es waren tatsächlich 51%, die den Missionsauftrag, oder manche sagen Missionsbefehl, das haben wir jetzt so ein bisschen abgemildert, Befehl klingt so ein bisschen so mit nach Befehl, ja. Missionsauftrag. Patrick hat mir heute erzählt, er sagt Missionsprivileg, auch nicht schlecht, fällt mir sehr gut. Überhaupt nicht wissen, dass es den gibt, noch nie davon gehört, und dann ein Viertel kann sagen, ja, ich habe schon davon gehört, aber ich kann es nicht genau jetzt auswendig aufsagen. Jetzt möchte ich mal wieder dich fragen, kannst du deinem Nebenmann, Nebenfrau kurz den Missionsauftrag auswendig sagen? Versuch's einfach mal kurz. Also deswegen seid ihr auf einer Missionskonferenz, ne? Das ist ja klar. Also ich rede jetzt hier nicht zu Christen des Geschäftsleute. Jetzt wird's aber still, aber ganz habt ihr sehr schnell gesprochen. Okay, also schauen wir uns mal gemeinsam an. Matthäus 28, Vers 19. Wir fangen an mit 18. Mir ist alle Macht gegeben. Können wir es mal gemeinsam sagen? Ja, könnt ihr das lesen? Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Amen, amen. Und man könnte sagen, das sind die letzten Worte von Jesus. Und dann ist Jesus schnell in den Himmel gefahren, noch bevor die Jünger irgendwas fragen konnten. Ja? Und jetzt hat er uns allein gelassen mit diesem Missionsauftrag. Ist aber nicht so. Wir finden wirklich den Auftrag in allen Evangelien und auch in der Apostelgeschichte nur anders formuliert. Und es ist eigentlich nur eine Wiederholung von dem Bundschluss, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Ja? Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Also ich will dich segnen, dann deinen Namen groß machen, der ist ein großes Volk aus dir machen. Ja? Und dann, und ich will, und du sollst ein Segen sein für alle Völker. Für alle Völker. Also, wir schneiden uns ja gerne irgendwelche Bibelverse aus und kleben die in den Kühlschrank oder so. Aber ich merke oft können wir das zitieren. Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. Ja, das ist übrigens mein Konfirmationsspruch. Aber selbst ich habe total vergessen, ich musste da auch mal nach meiner Bekehrung mal wieder draufschauen, da steht wirklich drin, für alle Völker. Das war damals, zu Zeiten von Abraham, schon revolutionär. Dass es einen Gott gibt, dass sich ein Gott vorstellt, den Menschen, der will, dass alle Völker, das heißt auch die Völker, die versucht haben, Abraham irgendwas Böses zu tun, alle Völker möchte er segnen. Und jetzt sind wir schon mittendrin im Thema Mission. Dennoch, die Mission ist nicht dazu da, weil es der Kirche gerade so schlecht geht hier in Deutschland. Also wir brauchen Mission, wir müssen mobilisieren, wir machen eine Missionskonferenz, weil wir die Kirche füllen wollen, ja, weil es hier in Deutschland so schlecht aussieht. Ich möchte als zweiten Punkt, der erste war eben, warum brauchen wir Mission? Der zweite ist eben, was ist Mission? Möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass es Gottes Mission ist. Missio Dei, Gottes Mission. Mission ist das Wesen Gottes. Es fängt nicht beim Menschen an, das war nicht irgendwie, ja, so Jesus hat jetzt seinen Teil getan hier, ist ans Kreuz gegangen, auferstanden. Und dann gibt er den Jüngern die Mission, das ist jetzt ihr Teil. Nein, es war von Anfang an Gottes Idee, weil es aus Gottes Wesen springt. Gott war der erste Missionar. Ja, schon als Adam und Eva verloren waren, weil sie Gottes Gesetz übertreten hatten, ging er ihnen nach und hat ihnen verkündet, hat ihnen gesagt, es gibt Rettung für euch. Es gibt einen Erlöser, der wird mal geboren werden aus dem Samen der Frau. Gott hat gesagt, also in 1. Timotheus sagt das Wort Gottes, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott sehnt sich nach den Menschen. So wie er mir damals in Mexiko nachgegangen ist, bis er mich endlich gefunden hatte, bis er mich endlich an den Punkt hatte, wo ich mal offen war, überhaupt nachzudenken, so ist er jedem von uns, die wir hier sitzen, nachgegangen. Und so geht er auch den Menschen nach, die noch verloren sind. Er möchte, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Gottes Mission heißt ja Sendung. Und so Gott sandte nicht nur seinen Sohn, wie wir so schön sagen, sondern er sandte sich dadurch ja auch selber. Ja? Gott sandte sich selber, denn Jesus Christus ist Sohn Gottes. Gott sandte sich selbst als Missionar in diese Welt. Und so wie Jesus vom Vater gesandt war, so sendet uns auch Jesus. Das ist eben Missio Dei, Gottes Mission. Deshalb, du kannst dich der Mission entziehen, wie so wie Jona. Ja, Jona sagte, oh, Missionsauftrag nach Ninive? Nee, also das mache ich nicht mit. Ich gehe in die andere Richtung. Das kannst du machen. Du hast die Wahl. Gut, Jona hatte die Wahl nicht so unbedingt. Aber du kannst nicht Mission aus der Bibel rausnehmen. Schaut mal her. Wenn du sagst, okay, Mission ist was für Missionare. Keine Angst, ich werde sie nichts zerreißen. Ja. Mission ist was für die Missionare und so, für so Leute wie Patrick und so, und die so ein bisschen abgedreht sind, ja. Dann, verstehe ich schon, ne? Dann kann ich dir sagen, wie dick deine Bibel sein wird, ja. Nämlich dann geht's gerade hier so die Schöpfung, ja. Schöpfung und dann die ersten Menschen und dann, kommt Noah, ja, mit der Sintflut und dann, sagt Gott, also hier, das Experiment Mensch hat nicht funktioniert, aber jetzt mache ich es mal anders. Jetzt berufe ich Abraham, der erste Missionar. Der erste, der wirklich ausgesandt wurde mit einer Berufung, einer Bestimmung. So, da fängt also die Bibel an bei 1. Mose 1 und geht dann, deine Bibel geht dann bis 1. Mose 11. So, und dann ist eigentlich die ganze Bibel nur um Mission. Es geht um den Bund mit Abraham. Es geht darum, dass das Volk Israel Licht ist für alle Völker. Die Psalmen sind voll von Aussagen, dass Gott möchte, dass alle Völker sich freuen, ja, dass alle Völker ihn preisen, alle Völker ihn anbeten. Dann kommen die Propheten, dann kommt Jesus natürlich aufs Bild und sendet seine Jünger aus, Apostelgeschichte, die Briefe, so, und dann kommt die Erfüllung dessen, was Gott sich gedacht hat, nämlich dass Menschen aus allen Völkern, allen Nationen, allen Sprachen vor dem Lamm anbeten. Offenbarung 22, dann kommt so die neue Welt. So, den Teil der Bibel kannst du dann auslassen. Ja, dann ist deine Bibel ziemlich dünn. Ich hatte mal eine präparierte Bibel, wo ich es rausreißen konnte, aber dann sind Leute immer reihenweise in Ohnmacht gefallen, das habe ich dann weggelassen. So dünn wäre deine Bibel, wenn du Mission rauslässt. Und, liebe Geschwister, mich begeistert das. Mich begeistert nicht Mission, weil die armen Menschen in die Hölle gehen und alles. Natürlich ist das auch eine Motivation, aber die eigentliche Motivation, die tiefer geht, ist die, dass ich möchte, dass Jesus, der Name Jesus, unter allen Völkern, unter allen Volksgruppen als gut befunden wird. Jesus ist gut, super. Ja, noch gibt es, je nachdem, wie man zählt, ungefähr 7000 Volksgruppen, die sagen, Jesus kenne ich nicht. Wer ist Jesus? Kenne ich nicht. Ist der Wunder hier irgendwo? Oder die sagen, Jesus ist ein Prophet, aber ist nicht am Kreuz gestorben. Es gibt 16.000 Volksgruppen. Und die Bibel sagt hier ganz klar in Offenbarung 5, Vers 7, 5, Vers 9, dass der Seher Johannes, ja, der sah eine Schar, die er nicht zählen konnte, mit Menschen aus jedem Volk, aus jeder Nation, jeder ethnischen Gruppe, anbeten vor dem Lamm. Also auch Kultureigenschaften werden im Himmel wieder erkennbar sein. Und mich bewegt das, dass die Braut Jesu ist eine wunderschöne Braut, die hat alle Hautfarben und alle Sprachen, alle Dialekte und die Braut Jesu ist einfach so vielfältig, weil ich meine, dass Gott maximal verherrlicht wird, wenn man das so sagen darf. Maximal verherrlicht wird, wenn wirklich jedes Volk sagt, Jesus, wir verehren dich. Noch gibt es Völker, die sagen, immer stell dir mal vor, was wird denn hier in Bielefeld produziert? Was irgendwas Tolles, worauf ihr stolz seid? Arminia Bielefeld. Ist das ein Bier? Nein, Pudding? Dr. Oetker, habe ich ja gesehen, von der Autobahn, so großes Schild. Ja. Stell dir mal vor, es gibt Länder auf dieser Erde, die sagen, Dr. Oetker schmeckt nicht. Kaufen wir nicht, importieren wir nicht. Da ist jemand gerade in Ohnmacht gefallen. Stell dir mal vor, wie das wäre doch unglaublich. Dann wäre doch dieser Weltruf von Dr. Oetker geschädigt. Dann könnte Dr. Oetker keine weltweite globale Herrlichkeit haben, okay? Und jetzt übertragen auf Gott. Ja, Gott möchte eine globale Herrlichkeit haben. Er möchte von allen Völkern angebetet werden. Das begeistert mich. Das motiviert mich. Das hat mich auf dem Missionsfeld gehalten, obwohl es sehr, sehr schwierig war. Ja, wir haben unseren lang ersehntes erstes Kind nach 8 Jahren Warten wurde endlich geboren und wegen medizinischer Fehlversorgung ist er auf dem Missionsfeld gestorben. Ja, das war für uns ein Riesenschock und das, da möchte ich gar nicht drauf eingehen jetzt, aber ich will nur sagen, mich haben nicht die armen Indonesier auf dem Missionsfeld gehalten, die waren mir in dem Fall Schnurz. Da ging es um mein Herz, um mein Leid, um meine Frau, um unseren Schmerz, aber tief unten hat noch eine Flamme gebrannt. Das war diese Flamme, dass ich zur Ehre Gottes leben möchte. Dass ich nicht für mich leben möchte. Ich hatte die ersten 21 Jahre meines Lebens, die habe ich schon für mich so völlig ausgelebt und es kam nichts Gutes bei raus. Ich möchte für den leben, der mich gerettet hat, der mir nachging, der alle meine Mauern übersprungen und durchbrochen hat, um mein Herz zu gewinnen. Mein Jesus. Wenn ich jetzt Afrikaner wäre, würde ich jetzt ein Lied singen, aber ich bin kein Afrikaner. Wie war das denn mit, wie viel Zeit habe ich? Okay. Wie war das denn mit Jona? Ja? Wie war das denn mit Jona, der die andere Richtung gefahren ist? Dann musste Gott erst einen Fisch schicken, der ihn wieder zurückgebracht hat. Und dann hat er widerwillig dann eben den Leuten in Ninive gesagt, übrigens Ninive ist ja, ja die Ebene von Ninive im Irak, das ist ja da, wo der ISIS war, da wo ISIS ja Mosul und so weiter die ganzen Städte eingenommen hatte. Also du kannst dir vorstellen, wenn heute zu dir jemand sagt, wenn Gott heute zu dir sagt, geh zu ISIS oder geh zu den Taliban und sag ihnen das Evangelium, dass sie sich bekehren, wie würdest du dich fühlen? So ähnlich hat sich vielleicht Jonas gefühlt. Er hat widerwillig einfach Leuten gesagt, es kommt Verderben, es kommt Gericht Gottes, bereitet euch darauf vor, war überhaupt nicht vorbereitet, dass die Buße tun würden. Setzt sich auf den Berg, um dieses Spektakel zu sehen, wie Gott die Stadt richten wird, und ist höchst erzürnt, dass Gott nochmal Gnade schenkt. Und er sagt, ich hab's doch gewusst, du bist ein barmherziger Gott. Hab ich's doch gewusst, dass du gnädig bist und dass du den Menschen vergibst, die umkehren. Hättest du gleich denken können, das war doch der Grund, warum ich in die andere Richtung ging. Ich habe schon geahnt, dass die da sich bekehren. Schon geahnt, dass du mich dahin schickst, weil die sich bekehren, weil die Buße tun in Sack und Asche. Und dann verdorrt noch dieser Renitius-Strauch, der ihm so schön Schatten gegeben hat. Ich weiß nicht, vielleicht war auch Jona von der Magensäure des Fisches schon recht empfindlich geworden, seine Haut so, ja. Und dann war die Sonne doppelt so schmerzhaft und dann prallte die Sonne auf ihn und zum zweiten Mal sagte Gott, ich möchte sterben. Und Gott sagt, Maja, hast du ein Problem, Jona. Sollte mich denn nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Gott sehnt sich nach den Menschen. Gott sehnt sich nach den Menschen. Und hat uns diesen Missionsauftrag gegeben, weil er keinen Plan B hat und kein Plan C. Sein Plan war, du sollst gehen. Geh. Und manchmal ist es schwerer, über die Straße zum Nachbarn zu gehen, als in alle Welt. Du sollst gehen. Du sollst dich bereit machen, du sollst mein Zeuge sein. Und dann hat er es nochmal so ganz klar den Jüngern gesagt, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, dass ihr Kraft empfangen werdet. Wisst ihr, dass Mission ohne Heiligen Geist ist gefährlich, ist schädlich und ist zerstörerisch. Deswegen hat Jesus ganz genau gewusst. Ja, also er hat es genau richtig rum gesagt. Wartet und dann Heiliger Geist und dann geht. Dann werdet meine Zeugen. Zum Glück sind wir hier Pfingstgemeinde, ja? Wir haben das im Programm. Heiliger Geist, ganz wichtig. Wartet, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Ich kann dir eins sagen, wenn der Heilige Geist dein Herz berührt und die Liebe des Vaters ist ja ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herz, dann, also du brauchst den Missionsbefehl gar nicht mehr. Du hast die Liebe in dir, muss dir eigentlich keiner mehr sagen. Ich habe in Mexiko, ja, habe ich bekehrt. Ich bin geplatzt. Ich konnte ganz bisschen Spanisch nur. Ich habe dann am Strand habe ich dann so ein Herz gemalt und Jesus reingeschrieben und habe dann die Mexikaner geholt und gesagt, hier, hey, Jesus te amo, oder ich weiß gar nicht, wie es heißt, vergessen. Aber Jesus liebt dich so, und dann habe ich denen erklärt, ihr habt Sünde in eurem Leben, dann habe ich das Wort für Sünde, habe ich falsch ausgesprochen, das hieß dann Pickel, und dann haben die gesagt, ja, wir haben Pickel auch, das stimmt, ja. Hat dann nicht geklappt, aber ich glaube, war dann nicht so schlimm. Gott hat mein Herz gesehen, okay? Und ich bin geplatzt. Ich bin geplatzt, weil diese Liebe, diese Veränderung, Gott hat mein Leben so verändert. Ich war so fertig mit 21 Jahren von meinem Leben. Ich war so in Unversöhnlichkeit gelebt mit meinem Vater und war in Süchten gebunden und vor allem die größte Sucht war meine Selbstsucht und Minderwertigkeit. Und Gott hat nach diesem Gebet der Lebensübergabe hat mir diesen schweren Rucksack, den ich mitgeschleppt hatte, den ich dachte, ich lasse den in Deutschland, ja, ich gehe jetzt um die Welt, ich bin jetzt frei. Nein, dieser schwere Rucksack hat er mir abgenommen und ich fühlte mich so leicht und ich fühlte mich so wie neugeboren. Und dann war das so, dass dann ein Petrus, der hatte auch den Missionsauftrag, der hatte auch den Heiligen Geist, der hat er richtig Mut bekommen, ne? An Pfingsttag, Heiligen Geist bekommen und dann hat er richtig mutig gepredigt. Ihr habt ihn, ja, ans Kreuz gebracht. der ist auferstanden und der ist uns erschienen und der wird wiederkommen und so. Ganz klar gepredigt, ganz mutig und dann, oh, ich weiß gar nicht, wie das der Heilige Geist ausgehalten hat, dann hat es nochmal 14 Jahre gedauert. Ja, erstmal kam eine Verfolgung und dann gingen endlich mal so ein paar von denen, nicht die Apostel, aber ein paar von den Jüngern aus Jerusalem raus und kamen nach Samaria und haben da gepredigt. Oh, die Samariter haben plötzlich Evangelium angenommen, das war ganz seltsam. Waren da so Halbjuden, so keine richtigen Juden. Zu den Griechen hat sich kaum noch einer getraut, das war erst später dann. Philippus war noch so eine Nummer, der hatte echt mutig, ja, überall in Samarien gepredigt und so und hat dann ganzen Sachen passiert. So, und dann fährt dieser Petrus da mal nach Joppe. Ja, ich war jetzt vor kurzem zum ersten Mal in Israel. Joppe habe ich gesehen, die alte Stadt da bei Haifa. Na, da gibt's auch dieses Haus vom Simon dem Gerberer. Ich weiß nicht, ob es das Haus war. Da standen wir auch. Und da war er oben auf dem Dach, hat gebetet zur Mittagszeit. Und Gott musste dreimal ihm eine Vision geben und nach der Vision nochmal eine Stimme, bis Petrus willig war zu sagen, okay, wenn es jetzt gleich klopft, dann weiß ich, das wird jetzt ein Heide sein und ich soll mitgehen. Ja, Gott hat ganz klar gesagt, was du unrein nennst, das nenne, was ich rein nenne, das nenne du nicht unrein. Und dann, was macht Petrus? Er geht mit, weil er diese ganz klare Vision vom Himmel hatte. Dreimal dieses Tuch mit dem unreinen Zeug, wo die Stimme sagte, schlachte und iss. Und dann geht er mit und geht in das Haus von diesem Cornelius rein, eines römischen, gottesfürchtigen Mannes. Und das ganze Haus war gefüllt von seinen Leuten, wahrscheinlich von Nachbarn und so weiter. Aber es waren Heiden. Und dann geht er rein, das Erste, was Petrus sagt, eigentlich dürfte ich hier gar nicht sein. Ja, das geht für mich überhaupt nicht. Ich bin ein Jude, ich bin ein gottesfürchtiger Jude. Ich würde es doch niemals meinen Fuß ins Haus setzen eines Heiden. Und dann sagt er, okay, aber Gott hat mir gezeigt, ich soll euch das hier, das Evangelium sagen. Fängt an zu reden, ist noch gar nicht zu Ende. Mittendrin hält der Heilige Geist gar nicht mehr aus. Und fällt auf die Leute und die fangen an, in Zungen zu reden. Und der ist völlig platt, der Petrus. Völlig platt. Und ich frage mich manchmal, Gott, was hast du dir für Leute ausgesucht? Ein Jonas, der nicht nach Ninive will, ein Petrus, der nicht ins Haus von Cornelius will, den musst du richtig überzeugen. Ja, wir sind so ganz einfache Menschen mit all unserem Weltbild, unseren Vorurteilen, mit unseren, natürlich auch mit unseren vielen Ausreden oder auch mit unseren guten Argumenten. Ich meine, Mission im Alltag, hieß es ja irgendwo hier, wenn du 8 Stunden arbeitest, 10 Stunden weg bist von zu Hause, kannst du nicht mal nach Joppa gehen, irgendwo da Leute besuchen oder in Caesarea. Dennoch, ich habe mir so gefragt, wo stehen wir hier? Sind wir viel anders? Wo sind wir denn, wenn wir doch in der Bibel lesen, dass Gott möchte, dass alle Menschen zur Kenntnis der Wahrheit kommen, wo sind wir denn nicht bereit oder in der Sicht beschränkt oder vielleicht voreingenommen oder wählerisch oder vielleicht sogar so wie Jona, so Ninive, vielleicht richtig, richtig ärgerlich über den Islam, der Deutschland bedroht und innerlich gehalten, überhaupt mit Muslimen mal nett zu reden. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo stehen wir denn? Ich weiß aber nur eins als Antwort dessen, dass diese Liebe, die Gott für alle Menschen hat, die kann unser Herz wirklich ergreifen. Und dazu möchte ich uns heute Abend einladen. Denn jemand, der in die Welt geht, der muss zuerst einmal zu Hause angekommen in seinem Vaterhaus. Wer die Menschen lieben möchte, der muss auch erstmal sich selbst lieben lassen und sich selbst auch lieben. Und im Vaterhaus, in Gott, da ist dieses Feuer der Liebe und von dem können wir uns wieder anstecken lassen. Ich empfinde, dass es Gottes Plan ist. Dass Gott möchte uns heute Abend und während dieser Konferenz neu anstecken mit seiner Liebe. Jetzt habe ich natürlich habe ich jetzt der Gründlichkeit halber auch nochmal eine andere Definition von Mission mitgebracht. aber ich sag's, gib's euch trotzdem mit, die finde ich so gut. Ja, Mission ist alles, was die Kirche Jesu tut, um auf das Reich Gottes hinzuweisen. Und das andere hatte ich ja schon gesagt, Mission ist mittlerweile von allen Nationen zu allen Nationen, von allen Völkern zu allen Völkern, von überall her zu überall hin. Es ist drunter und drüben, es ist nicht mehr so klar geordnet. Mittlerweile sehen wir, wie auch wie auch Gott diese Flüchtlingswelle jetzt gebraucht hat, um manche Gemeinden, nicht alle, manche Gemeinden wieder neu wach zu rütteln und zu merken, dass der Leib Christi ist wirklich multikulturell, ja. Und das wird das neue Normal sein, auch für Deutschland. Noch sehe ich hier viele weiße Gesichter, hier sind zwei. Aber eigentlich ist normal, dass wir hier auch in Deutschland, weil die Gesellschaft ist sowas von multikulturell, so viele verschiedene Nationen leben hier, dass auch die Gemeinde Jesu, aus vielen Völkern besteht und das auch in der Gemeinde dargestellt wird. Und so, so alles, was wir tun, um auf das Reich Gottes hinzuweisen, das ist Mission. Und die Gemeinde Jesu, braucht eine Sicht vom Reich Gottes. Wenn wir denken, dass, ja, Hauptsache Menschen kommen in unsere Gemeinde, das ist Mission, dann sage ich dir, sehn dich nach dem Reich Gottes und dann betest du, dass die Gemeinde zu den Menschen geht. Denn das wahre Wesen der Gemeinde ist wirklich Sendung. Wenn wir nicht uns senden lassen, dann haben wir eigentlich unseren Platz hier verfehlt und unsere Aufgabe. Dafür sind wir da. Wir sind da für die Welt. Wir sind das Salz für diese Welt. Wir haben einen wunderbaren Auftrag. Ich möchte noch abschließen mit ein paar Beispielen. Das lasse ich mal alles mal weg. Also das hatte ich schon mal gesagt mit den Volksgruppen, da komme ich auch noch mal morgen im Workshop drauf zu sprechen. Und genau, dieses Beispiel hier. Ich hatte ja jetzt die letzten Jahre viel zu tun mit Flüchtlingsarbeit und habe mich immer geärgert, dass ich nicht Arabisch sprechen kann, weil ich habe viel zu tun natürlich mit arabischen Leuten auch und die können dann kein Englisch oder kein Deutsch. Auf alle Fälle habe ich gesagt, warum kommen denn keine Indonesier nach Deutschland? Dann könnte ich Indonesisch sprechen mit denen, ja. Okay, war ein bisschen weit weg, Indonesien, aber jetzt kam tatsächlich einer. Und zwar seht ihr den hier mit der Gitarre. Ein Pastor aus Indonesien, der da verfolgt wird von Muslimen und hier praktisch Asyl, religiöses Asyl sucht. Ich habe ihn nicht kennengelernt, aber ein Freund von mir, der arbeitet in einer zentralen Unterkunft für Flüchtlinge und der hat ihn kennengelernt. Und der war gerade erst in Deutschland angekommen und hat schon angefangen zu missionieren in diesem riesigen, da sind 2000 Leute, ja, in diesem riesigen Zentrum. Und fing schon an, die ersten Leute zu jüngern. Er hat jetzt da Leute getauft, er hat glaube ich jetzt schon 10, 20 Leute getauft, ja. Also, wo ich mir sag, danke Jesus, du bringst Menschen zu uns nach Deutschland, die haben ein Feuer, ja, die bringen uns etwas, die haben etwas für uns auch wieder neu zu erinnern, was der eigentliche Auftrag ist und so manche Hindernisse haben die nicht, ja, die gehen einfach voran. Das motiviert mich. Dritter Teil, da komme ich zum Schluss. Was braucht es, um einen missionarischen Lebensstil zu entwickeln? Also missionarischer Lebensstil für Mission im Alltag. Das ist so eine Einstellung. Wir haben es immer so den Schema Switch genannt in Indonesien. Schema ist dieses bekannte, ja, höre Israel. Und da geht es ja auch in diesem Text geht es ja auch darum, dass du praktisch dein ganzen Alltag mit dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes umgibst. Ja, binde dir es ums Handgelenk. Ja, schreibst dir an die Stirn, schreibst dir an die Türpfosten, schreibst dir vorne an die ans Gartentor, mal übersetzt gesagt. Ich habe jetzt keine Zeit da reinzugucken. Aber einfach nochmal so, sich bewusst zu machen: Die Juden wurden schon angewiesen, ja, ständig vom Wort Gottes zu reden. Vom Gesetz des Herrn, den Kindern zu sagen. Wenn du unterwegs bist, sag's deinen Kindern, wenn du aufstehst, wenn du auf dem Bett liegst, denk drüber nach, rede davon. Und das ist dieser Schema-Switch, also dieser Knopf, hast du den, haben wir uns immer gegenseitig ermutigt. Man braucht, Um einen Lebensstil, einen alltäglichen Lebensstil der Mission zu entwickeln, brauchst du ganz viel Mut und Motivation, ganz viel Ermutigung. Vielleicht eine WhatsApp-Gruppe gründen, immer wieder davon sprechen, vielleicht in deinem Hauskreis einfach auch dir anzugewöhnen, dass man am Anfang vom Hauskreis darüber redet, hey, wie schaut's aus? Konnte jemand irgendwo Licht und Salz sein? Wie geht's deinen VIPs? Wie geht's den Leuten, denen du hinterher bist im Gebet? Wo du betest, dass sich eine Tür öffnet fürs Evangelium. Wie schaut's aus? Wie können wir dich unterstützen? Wie können wir beten dafür? Und dieser Schema-Switch, das war einfach so, hey, gehe ich durchs Leben mit der Bereitschaft, in die offenen Türen reinzugehen? Ja, wie zum Beispiel, heute habe ich ein Eis gekauft für meinen Sohn. Beim Eismann habe ich gesagt, wissen Sie, dass Sie und ich, wir haben einen ähnlichen Beruf. Also ja, was denn? Ja, Sie sind Eisverkäufer. Sie bieten den Leuten etwas an, was andere fröhlich macht. Ja, und ich bin Evangelist. Habe ich so gesagt? Da weiß ich wahrscheinlich gar nicht, was Evangelist ist. Ich bin Evangelist. Ich biete den Leuten das Evangelium an. Ja, das macht sie auch fröhlich. Er guckte mich an wie ein Stück Brot. Aber es war originell. Es war nicht komisch, nicht verklemmt. Und so einfach unterwegs zu sein. Ich muss dem ja nicht ein Gespräch aufzwingen. Aber so kleine Salzkörner ausstreuen. Zum missionarischen Lebensstil gehört auch, ja, natürlich auch Kenntnis und Können. Deswegen Workshop nicht verpassen, morgen Vormittag. Auch natürlich ein bisschen auch Kenntnis zu haben, wie führe ich Menschen zu Jesus. Das braucht auch ein Gespür dafür. Nicht, dass wir einfach nur sagen, Jesus liebt dich. Ja? Oder willst du was von Jesus hören? Der sagt, nö. Ja, wie fühlst du dich dann? Ja. Aber es gehört auch dazu, und ich denke, da haben wir in Deutschland schon auch ein bisschen Potenzial nach oben noch, beziehungsfähig zu werden und sprachfähig zu werden. Wenn wir natürlich mit religiösen Ausdrücken kommen, dann sprechen wir gar nicht mehr die Sprache der Gesellschaft und der Menschen und haben sie völlig abgehängt. Lasst uns zum Abschluss, ich möchte euch jetzt nicht überfrachten mit Definitionen und so, aber ich möchte, dass wir noch einmal wirklich jetzt so vor Gott kommen. Und ich empfinde so ganz stark in meinem Herzen, dass Gott ja durch diesen Heimgang unserer Schwester, dass er uns noch bewusst gemacht hat, was die eigentliche Perspektive sein muss. Die eigentliche Perspektive unseres Lebens. Ja, wir stecken so leicht drin im Alltagstrott. Ja, da sind diese Termine, das sind die Sachen, To-Do-Liste, da muss das gemacht werden und das überlegt werden. Und man vergisst manchmal so ein bisschen diesen Adlerblick zu bekommen. Worum geht's eigentlich im Leben? Worum geht's eigentlich? Gottes Perspektive. Oder ich möchte mal sagen, Christinas Perspektive. Sie ist jetzt in der Herrlichkeit und mangelt gar nichts. Und ich glaube, könnte sie zu uns irgendeine Botschaft bringen. Ich glaube, sie würde sagen, gib alles, es lohnt sich. Ja. Gib alles für den Herrn. Du wirst keinen Mangel haben. Halt nicht zurück, hab keine Angst. Ich glaube nicht, dass wenn wir eines Tages vor dem Thron Gottes stehen werden, dass dann Gott sagen wird, du hast dich super angepasst an die deutsche Kultur. Du bist so richtig reingekommen, akzeptiert worden von Leuten. Super. Hast klasse gemacht. Du bist jetzt nicht so ein komischer Christ gewesen, sondern so einer voll akzeptiert. Ist das wirklich das Kriterium? Also, ich muss ehrlich sagen, ich wünsche mir das. Ich wünsche mir so richtig so bei den Leuten so voll akzeptiert zu sein und nicht irgendwie so als der ist Christ. Ja, wir haben Ängste in uns. Aber es geht wirklich um das Wort Gottes. Und ich möchte das nochmal kurz erwähnen, dass Gott immer wieder in seinem Wort von Werken spricht. Ja, Offenbarung 22. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um jedem zu geben, wie es seinen Werken entspricht. Und das wäre jetzt noch eine ganze Bibelstudium, müsste man jetzt machen, auch zum Beispiel Philipper, wo es auch um die Werke geht, das gute Werk des Evangeliums, ja, dass Gott angefangen hat in euch. Und er wird es zur Vollendung bringen, okay? Werke sind von Gottes Perspektive her das, was wir wirklich in den Himmel reinbringen können. Und es ist definitiv nichts anderes als andere Seelen. Wir können vor Gottes Thron nichts bringen außer andere Seelen. Und das heißt nicht, dass du der Super-Evangelist sein musst, der da Leute ansprechen kann und das super kann und oder auch nicht der, der mit 1000 Leuten betet. Aber was ich gesagt habe vorhin, wir tun unser Werk als Gemeinde Jesu und alles, was die Kirche Jesu tut, um auf Reich Gottes hinzuweisen. Und da gibt es vielfältige Aufgaben. Ein Entscheidend ist, du bist mit da drinnen. Mit drin in dem, was Gott tut, in dem Leib. Und jedes Glied hat seine Aufgaben. Hast du, ich glaube, dass dieser Gedanke von Salz und Licht genau das ist, was Gott bei uns sucht. Dass wir eben anders sind. Salz ist eben anders, weil es Geschmack gibt und weil es Durst macht. Licht ist eben anders, weil es so anders ist als Dunkelheit. Haben wir Angst davor, anders zu sein? Lasst uns aufstehen. Vielleicht kann Musiker ein bisschen Hintergrund spielen. Wir wollen einfach nochmal, auch wenn es jetzt schon spät ist, wirklich zur Ehre Gottes und auch für unsere Schwester, die vor uns gegangen ist, auch nochmal Gott die Gelegenheit geben, uns auch zu einer Entscheidung heute Abend zu führen. Halleluja. Dass da ein neues Verlangen nach der Herrlichkeit Gottes, nach der globalen Herrlichkeit Gottes in unsere Herzen kommt. Verlangen, dass Gott geehrt wird von allen Völkern. Die Herrenhuter, das war eine Missionsbewegung im 18. Jahrhundert, die haben in 20 Jahren über 200 Missionare ausgesandt. Haben immer 10 Familien, haben eine Familie oder einen Missionar unterstützt. Alles Handwerker, die sind raus, haben sie teilweise selbst versorgt. Unglaubliches geleistet. Die sind in Gebiete gegangen, wo Malaria war, da sind viele Menschen gestorben an Malaria. Und wenn die Nachricht kam, die und die Familie ist wieder gestorben, kam der Aufruf vom Pastor, der sagte, und wer geht an ihre Stelle? Dann stand wieder eine Familie auf und sagte, wir gehen. Diese eine Missionsbewegung in Herrenhut hat mehr Missionare ausgesandt als die ganze protestantische Kirche 200 Jahre lang davor. Weil sie ausverkauft waren für die Ehre des Lammes. Ihr Schlachtruf war, mögen die Wunden des Lammes seine Ehre oder ihre Ehre bekommen. So ähnlich war das. Ich weiß nicht hundertprozentig, aber es ging so, mögen die Wunden des Lammes, das, was Jesus für uns erlitten hat, möge das seine Frucht bekommen, möge das seine Wirksamkeit bekommen durch uns hindurch. Und es fängt alles an bei Hingabe unseres Herzens. Warum? Weil es geht letzten Endes nur um Lobpreis. Mission gibt es nur, weil Lobpreis im Himmel noch nicht perfekt ist, weil noch nicht alle Volksgruppen dort oben sind und ihn dann beten. Es geht nur um Lobpreis, um das Lobpreis des Lammes. Aber Lobpreis ohne Opfer gibt es nicht. Der erste Lobpreis, die erste Anbetung, die in der Bibel erwähnt wird, das ist Abraham, von dem Gott erwartet hat, dass er sein Allerliebstes, sein Allerwertvollstes gegeben hat auf diesem Berg Moria, wo später der Tempel stand, der Ort der Anbetung. Ihn hinzugeben, ihn in den Tod zu geben, seinen Sohn, da wo die Verheißung war, den Erben seiner Verheißung. Lobpreis hat mit Opfer zu tun. Ich möchte für euch beten, für heiliges Feuer, das immer auf ein Opfer fällt. Das Feuer fällt nur auf ein Opfer, fällt nie auf einen leeren Altar, sondern auf ein Opfer, das wir da hinlegen und sagen, Herr, ich möchte nach meinen Möglichkeiten, gemäß deiner Berufung, mein Leben, dein Dienst stellen, Dienst für Missionen, dein Anliegen, dein Herzensanliegen, das, weil du Menschen liebst und dich nach ihnen sehnst. Und im Lobpreis vorhin kam mir so das Bild, als wenn die Vision, die große Vision, die unsere Schwester hatte, mir hat der Patrick ein bisschen was erzählt, dass Christina da auch einen Verein gegründet hat und große Vision hatte, Großes angefangen hatte. Es kam mir so vor, als wenn Gott sagte, diese Vision, die Christina hatte, die war sowieso viel zu groß für sie selber. Das wusste sie auch. Aber es war mir so, als während Jesus Christine in, seine Arme genommen hat, fiel dieses riesige Bild der Vision zu Boden und zersprang in tausend kleine Teile, die es nun für uns gilt aufzunehmen. Ich möchte dich bitten, wenn du spürst, ich weiß nicht wie, aber ich weiß nur das. Wenn du das spürst im Herzen, ich weiß nicht wie, aber ich weiß nur das. Mein Herz gerade pocht und ich spüre, Gott möchte, dass ich eins von diesen Mosaiksteinen aufhebe. Und dann nachher oder später oder morgen oder übermorgen mal auf Patrick zugehe und sage, Patrick, was könnte ich tun? Kann ich irgendwo einen Boden putzen? Kann ich irgendwo einen Flyer drucken? Kann ich irgendwo auf dem Missionsfeld mit? Kann ich irgendwas tun, um einen von diesen Teilen dieser Vision von Christina aufzunehmen? So wie Nico gesagt hat am Anfang, die Stafette, das Staffelholz nicht einer Person übergeben, sondern Hunderten. Oh Jesus, in dieser Stunde, an diesem Tag, wo wir noch im Schock und in der Trauer sind, spüren wir aber auch, dass du sehr laut und deutlich mit uns redest. Dass hier keine Zufälle oder Unfälle passiert sind. Und dass du immer noch auf dem Thron sitzt und Anbetung suchst von Menschen, die bereit sind, ihr alles zu geben. Wenn du spürst, ich möchte eins von diesen Stücken aufheben, dann komm noch nach vorne, ich möchte für dich beten. Einfach beten, dass Gott dieses Opfer mit Feuer beantwortet. Mit seinem heiligen Feuer, mit seinem ausrüsteten, guten Feuer. Feuer seiner Heiligkeit. Einfach, ich möchte einfach kurz vor euch beten, wenn du nach vorne kommst und dich neu weihen möchtest, einfach sagst, Gott, ich möchte nicht nur für mich leben, ich möchte dir neu eine Chance geben, meinem Leben, das zu tun, was du tun möchtest. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn du dich nicht nach vorne gerufen fühlst, dann bete für die Geschwister hier vorne, dass Gott an diesem Tag etwas Neues tun kann, was wir gar nicht ermessen können jetzt. Es ist mein Gebet, dass dieser Tag heute Abend und die ganze Konferenz ein Sprungbrett ist für eine neue Dimension, in die diese Gemeinde geführt wird. Danke, Jesus. Alle, die da vorne gekommen sind, kommt noch so ein bisschen nach vorne. Bereitet einfach eure Hände aus. Dass ihr empfangen wollt und stellt auf Empfang, dass Gott einfach seinem guten Heiligen Geist etwas tun kann. Danke, ich möchte einfach kurz vor euch beten. Heiliges Feuer, fall. 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 Fall auf ihn. Von Kopf bis Fuß. Fall. Heiliges Feuer, fall. Fall. Fall auf meinen Bruder. Heiliges Feuer, fall, fall, fall auf dieses Opfer. Danke, Jesus, fall, fall auf dieses Opfer. Heiliges Feuer, fall, fall. Heiliges Feuer, verzehrendes Feuer. Tröstendes Feuer, schützendes Feuer, fall, 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 heiliges Feuer, fall, 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 fall. Verzehrend. Fall. beten für Reden des Heiligen Geistes. Jesus, wir beten, dass Geistesgaben freigesetzt werden, gerade jetzt. Dass du sprichst. Wir spüren diesen heiligen Augenblick, wo du mit deiner Gemeinde ganz nah bist. Deine Gemeinde als Hirte zu dir sammelst. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich spüre, wie Gott sich einfach riesig freut, dass so viele nach vorne gekommen sind, um diese Mosaiksteinchen aufzuheben. Und ich bete einfach jetzt zum Schluss und vielleicht kann auch dann Nico nochmal beten, aber Herr, ich möchte es einfach im Geist jetzt aussprechen, im Glauben aussprechen, dass das, was hier gerade passiert, Herr, deinen Namen verherrlicht, Herr Jesus, der ganzen Welt, Herr. Ich bete, Herr, dass einfach diese Gemeindemauern, dass die einfach im Weg sein werden, weil es zu eng wird hier. Weil man raus will, sich ausbreiten möchte. Nicht nur in Bielefeld, bis an die Enden der Erde. Ich bete, dass diese Gemeinde bekannt wird als eine Gemeinde, die sendet, eine Gemeinde, die sendet bis an die Enden der Erde, Herr. Gemeinde, die einfach auch durch Christina diesen Startschuss bekommen hat, Herr, sich neu für dein Anliegen hinzugeben. Alles andere, Herr, tust du. So danke ich dir für diesen Abend, Herr. In Jesu Namen. Amen.